Ja, Geschwister, das Thema heute lautet ein Gefäß zur Ehre Gottes. Den Predigttext aus Jeremia 18 und 19 hat uns Jona vorgelesen. Und ich möchte am Anfang uns etwas sagen, was den Ton angeht oder die Keramik. Weil es ist ja letztendlich das Hauptthema in Jeremia 18. Keramik ist ein breiter Begriff, der eine lange Liste von Materialien wie Glas, Ziegel, Zement, Keramik, Porzellan, Steinzug, Steingut, Graphit und Diamant umfasst. Um es kurz zu machen, Keramik ist alles aus gebranntem Ton. Unabhängig von seiner Art der Klassifizierung gibt es 5 gemeinsame Arten von Ton, nämlich Kaolin, Steinzeug, Kugelton, Feuerton und Steingut. Die verschiedenen Tonarten werden für unterschiedliche Zwecke verwendet. Für das beste Ergebnis müssen Sie möglicherweise 2 oder mehr Tonarten kombinieren. Sie sollten sich jedoch der richtigen Mischung und Proportionen bewusst sein, um eine perfekte Balance zwischen Plastizität, Portabilität und Haltbarkeit zu finden. Als ich diesen biblischen Text gelesen habe aus Jeremia 18, habe ich mir viel Gedanken gemacht über dieses Material Ton. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht handwerklich groß begabt bin, aber wenn die Bibel so ausführlich etwas beschreibt, dann haben wir eine wichtige geistliche Lektion zu lernen. Und das möchte ich mit Gottes Hilfe uns heute weitergeben. Was mir wichtig geworden ist, ist eine Aussage, und die möchte ich uns vorlesen. Solange der Ton noch weich ist, kann man ihn formen. Sobald er gehärtet ist, nicht mehr. Lassen wir es in unserem Leben nie zu, dass die Sünde uns verhärtet. Ich hoffe, dass unser aller Wunsch als Christen der ist, dass wir ein Gefäß zur Ehre Gottes werden. Und dieser Prophet Jeremia bekommt eines Tages diesen Auftrag, zu einem Töpfer zu gehen. Und er schaut sich das dort an, was da passiert. Und dann ist etwas Gewaltiges. Er guckt jemanden zu, einen Handwerker, einen Töpfer. Und dann ist etwas Wichtiges in Vers 4. Das möchte ich uns vorlesen. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Der Jeremia schaut dort zu, und er merkt, dass der Töpfer eigentlich etwas anderes vorhatte, und er ändert dann den Plan und macht etwas ganz anderes aus dem Ton. Das Material des Tones ist sehr unterschiedlich. Somit bestimmt der Ton, was daraus gemacht werden kann. Gott weiß genau, was aus uns werden kann und was aus uns werden wird. Wisst ihr, Geschwister, das ist mir in der Vorbereitung nochmal ganz neu groß geworden. Ich habe früher Jeremia 18 immer so gesehen unter dem Motto, der Herr formt und der Ton ist eigentlich unwichtig. Der Herr macht dann eben halt aus dem Ton, was er will. Und dem ist nicht so, wenn man richtig liest. Es ist nämlich ganz wichtig, dieses Wissen zu haben, dass man eben halt auch erkennt, dass der Ton, wie ich am Anfang in der Einleitung gesagt habe, nicht gleich Ton ist. Man kann aus bestimmten Tonsorten kein Meißner Porzellan machen. Und wenn man den Ton verwenden würde für feines Porzellan, wie zum Beispiel Meißen oder Hutschenreuther und wie es diese ganzen teuren Dinge gibt, damit könnte man keine Ziegel brennen. Würde nicht funktionieren. Und somit ist das einfach so, dass der Ton letztendlich auch angibt, wo es hingeht. Wisst ihr, Geschwister, und diese Lektion ist für uns wichtig zu lernen, dass wir einfach das genau erkennen müssen. Wir alle sind unterschiedlich. Wir alle sind Ton in der Hand unseres Töpfers, aber wir sind unterschiedlicher Ton. Und Gott kann nicht mit jedem Christen das gleiche Ziel verfolgen in seinem Dienst. Wir haben grundsätzlich gemeinsame Ziele. Die haben wir sehr wohl. Alle Christen haben hoffentlich das Ziel und werden auch das Ziel vom Herrn haben, dass wir eines Tages bei ihm sind, dass wir viel Frucht für ihn bringen, dass wir seinen Namen Ehre machen. Und obwohl wir alle diese Ziele, die gleichen Ziele verfolgen, haben wir alle einen unterschiedlichen Auftrag in dem Dienst für den Herrn. Nicht jeder kann so wunderbar singen wie unsere Zoe und unsere Lieschen. Und nicht jeder muss predigen. Und dennoch ist jeder Christ, jedes Kind Gottes Ton in des Meisters Töpferhand. Im 2. Timotheus Kapitel 2, die Verse 19 bis 21 steht, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und erdene, und die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Und da ist letztendlich genau das, was ich eben schon angekündigt habe. Unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Aufgaben. Und so ist es auch im Reich Gottes. Das ist die Vielfalt, die der Herr schenkt. Und leider ist es so, dass so viel Denken ist, was in Richtung Gleichmacherei gilt. Auch in den Gemeinden des Herrn Jesus. Man möchte irgendwo eine Schablone ansetzen und sagen, so und so muss das Leben von dem und die oder denjenigen aussehen. Und man vergisst dabei, dass der Ton letztendlich die Form und das Material und auch die Bestimmung nachher unterschiedliche Dinge gibt, die dazu führen. Jeder hat seine Fähigkeiten, aber auch seine Grenzen. Und das weiß der Herr. Und das ist wichtig, dass wir auch in unserer Form, die Gott uns gibt, die er dir gibt, die er mir gibt, dass wir nicht den Fehler machen, wie es auch viele Leiter machen und viele Brüder und Schwestern, dass sie ihr Leben den anderen überstülpen wollen. Jeder von uns hat seinen Rahmen, wo er sein Leben absteckt. Und da hat Gott auch Unterschiede gegeben. Es gibt unterschiedliche Lebensformen, die wir haben als Kinder Gottes. Ich will euch ein praktisches Beispiel geben. Es gibt jemand, der kommt zum Glauben am Herrn Jesus und hat nie mit Alkohol ein Problem gehabt. Und wenn er Abend isst, trinkt er gerne ein Glas Rotwein. Darf er machen von der Bibel. Wir sollen uns nur nicht betrinken, aber ein Glas Rotwein zum Abendessen ist überhaupt keine Sünde. Jetzt kommt aber ein anderer zum Glauben, der schwerst Alkoholiker war. Den würde ich raten, trink du mal lieber keinen Wein, trink du lieber Apfelsaft. Den größten Fehler, den viele jetzt machen, dass man eine Regel aufstellt, weil jemand, der mit Alkohol mal ein Problem hatte, kein Alkohol trinken soll, deswegen dürfen grundsätzlich Christen gar kein Alkohol trinken. Das ist biblisch nicht richtig. Und das könnte ich jetzt fortführen mit hunderte von anderen Dingen, die wir dann irgendwo als Lasten auf die anderen Christen rauflegen. Und es gibt manche Gemeinden, da herrscht wirklich schon eine Richtung, das würde ich als Sekte bezeichnen. Da gibt der Leiter eine Richtung an und er sagt, Christen, die ein Fernsehen zu Hause haben, sind alles Diener des Teufels. Und dann befiehlt er sozusagen, dass alle diesen Fernseher rausschmeißen sollen. Und das ist sicherlich nicht für jeden zählt das, ja? Wenn du ein Problem mit dem Fernseher hast und du schaust Programme, wo du danach in die Seelsorge gehen musst, ja, dann macht die Kiste nicht an. Aber es gibt auch einen An- und Ausschalter, ja? Und wenn man gesund damit umgehen kann, ist nichts dagegen einzuwenden, auch manche Sendungen zu sehen. Ja, obwohl das meiste nicht unbedingt empfehlenswert ist. Aber dennoch, grundsätzlich kann man solche Aussagen nicht machen. Und wir sehen, ich könnte jetzt eine ganze Sache fortführen, die in die gleiche Richtung geht. Also ganz wichtig ist, wir haben alles auch unterschiedliche Charakteren. Und Gott wird jeden anders formen und hat für jeden einen anderen Auftrag, ja, für sein Leben. Das ist das Erste, was hier Jeremia sieht. Das Missraten des ersten Gedankens über diesen Ton hat dazu geführt, dass er aus diesem nicht gelungenen Material weitergeformt hat und hat etwas Gutes gemacht. Und das ist das, was ich noch mal am Anfang gesagt habe. Solange der Ton weich ist, kann man da auch noch was drehen. Und das ist einfach wichtig, dass wir alle, du und ich, dass wir formbar bleiben für unseren Herrn, dass wir alle ein Gefäß zu seiner Ehre werden. Und dass wir nicht neidisch schauen, was macht der Herr bei dem anderen, und wir kriegen dann vielleicht Minderwertigkeitskomplexe, weil andere Menschen vielleicht auch bestimmte Gaben und Fähigkeiten haben, die besonders gesehen werden. Zum Beispiel bei Predigern oder bei Sängern ist das ja so, das sind Menschen, die stehen vorne. Die Gefahr bei diesen Menschen ist, dass sie stolz werden, vielleicht sogar schneller als alle anderen. Es gibt unterschiedliche Aufgaben. Einige werden sehr stark gesehen, einige sieht man so gut wie gar nicht. Aber wenn diese Dinge, die man kaum sieht, wenn die Dienste aufhören, dann merkt man einfach, wie wichtig auch gerade diese Dienste sind. Und Jeremia hat ja diesen schwierigen Auftrag gehabt, auch dem Südreich. Es war ja vor der babylonischen Gefangenschaft. 722 ging ja schon das Nordreich in die assyrische Gefangenschaft und Jeremia war der Prophet der Nation, laut Jeremia 1,5. Aber er hat natürlich auch für Israel, besonders für das Südreich, noch dort die Botschaft der Buße gepredigt. Aber bis auf ein paar, die sich vielleicht was sagen lassen haben, hat die breite Masse diesen Rat des Herrn verworfen und mussten dann letztendlich auch als Folge in die babylonische Gefangenschaft. Ja, dann ist vielleicht noch ein zweiter Punkt wichtig in Vers 6, Jeremia 18, Vers 6. Kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpferhaus Israel, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand Israel. Gott sagt Israel durch den Propheten Jeremia: Leute, ihr seid in meiner Hand und ich forme, aber ich weiß, welches Material, aus welchem Material ihr seid, denn Gott als Schöpfer kennt uns ganz genau und er wird darauf Rücksicht nehmen. Und Gottes Ziel war ja auch speziell Israel so zu formen, dass Israel ein Segen für die ganze Welt sein sollte. Das war das Ziel, dass die Welt an Israel erkennt, wer der Herr ist, wer Jahwe ist. Und Gott ist und bleibt der beste Töpfer. Das zu wissen, diese wunderbaren Hände des Herrn, was die schaffen können. Dazu ein paar Gedanken. Der erste Gedanke, der steht in 1. Mose Kapitel 2, Vers 7, gleich am Anfang der Schöpfung. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Das heißt, die Krone der Schöpfung, der Mensch, ein gewaltiges geschaffenes Wesen, ja, allein schon die Funktion des Menschen, des menschlichen Gehirns. Die modernsten Computer haben keine Chance gegen unser Gehirn. Wie die Zellen funktionieren in unserem Körper, wie die Mechanismen ineinander greifen, ist auch noch nicht erforscht. Ja, es ist eine unglaublich komplexe Angelegenheit. Neurowissenschaftler haben schon sehr, sehr viel erforscht. Und dennoch hat einer der größten Gehirnforscher unserer Zeit gesagt, dass nur ein kleiner, ganz kleiner Bruchteil, er würde ihn unter 5% bezeichnen, erst erforscht ist in der Neuroabteilung. Also solche komplexen Dinge hat Gott dort geschaffen. Und aus welchem Material? Gott nimmt Staub. Was ist Staub? Staub ist Materie im Verfall, im höchsten Verfall. Das heißt, es ist eigentlich das unbrauchbarste und unwerteste Material. Der Mensch wurde nicht aus Gold oder aus anderen Dingen gemacht, sondern aus Staub. Das Niedrigste der Materie nimmt Gott und macht daraus das Größte. Und wenn man das weiß und sich geborgen weiß in diesen Händen, dann brauchst du, lieber Freund, dir keine Sorgen machen, dass aus deinem Leben etwas werden kann. Israels großer Fehler war, sie haben sich an Götzen gehangen und haben gedacht, da finden wir Lebenserfüllung, da geht's vorwärts. Und sie haben nicht verstanden, dass letztendlich sie das zugrunde gerichtet hat, dass sie ihren Schöpfer nicht ihr ganzes Leben anvertraut haben. Und wenn du und ich, wenn wir ein Gefäß zur Ehre Gottes werden wollen, dann ist das ein wichtiger Punkt, das zu verstehen, wer unser Leben in seinen Händen hält. Ich möchte uns einen gläubigen Mann vorstellen aus der Bibel, dessen Leben am Anfang alles andere als Vorzeigemodell war. Und dennoch hat Gott aus ihm einen Mann nach seinem Herzen gemacht. Wir lesen in Markus Kapitel 14 von Vers 50 bis 52 Folgendes. Und es verließen ihn alle und flohen. Und ein junger Mann, der sein Leinenhemd um den bloßen Leib geworfen hatte, folgte ihm und sie ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinenhemd fahren und floh unbekleidet. Dieser junge Mann war kein anderer als Markus mit dem Beinamen Johannes. Ja, Johannes Markus, ein junger Bruder. Der Herr Jesus wird gefangen genommen und er flieht unbekleidet. Eine peinliche Situation muss das gewesen sein. Ja, gelebt zu haben mit dem Herrn und dann in der entscheidenden Phase so zu versagen. Dieser gleiche Johannes Markus, da lesen wir etwas in Apostelgeschichte 13, Vers 13, bei der ersten Missionsreise des Apostel Paulus. Als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in Pamphylien. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Dieser Johannes, der auch Markus hieß, ist der gleiche, den ich eben genannt habe. Also, nach der ersten Missionsreise, wo es schwierig wurde, wir wissen nicht genau die ganzen Gründe, auf jeden Fall wissen wir eins, er hat nicht durchgezogen. Und wenn wir so etwas mal erfahren, dass wir etwas gemacht haben und sind gescheitert, dann haben wir ja auch einen gewissen Ruf, der uns vorausgeht, an Negativität, ja. Und das ist gar nicht so einfach, so abgestempelt zu werden, so, ach, das ist der Fahnenflüchtige, ach, das ist der damals sich so betrunken hat. Ach, das ist der, der beim Steuerbetrug erfasst wurde. Versteht ihr, wenn wir einmal mal so etwas Negatives haben, das kann ja ein ganzes Leben zertrümmern. Dann lesen wir noch etwas von diesem Markus in Apostelgeschichte 15, Vers 39. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte, Paulus aber wählte sich Silas. Bei der zweiten Missionsreise, da möchte der Barnabas, dieser junge Markus war sein Neffe, ihn wieder mitnehmen. Er wollte ihm eine Chance wahrscheinlich geben und Paulus wollte es zu diesem Zeitpunkt nicht. Die beiden haben sich heftig gestritten. Aber Markus hatte einen Mann, einen Onkel, den Barnabas, der Mann, der von Barmherzigkeit gezeichnet war. Und der hat diesen jungen Mann an die Hand genommen und hat ihm eine Chance gegeben. Und bei der zweiten Missionsreise hat sich dieser junge Mann bewährt. Und dann lesen wir im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 13 noch etwas Interessantes. Da sagt Petrus, es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Dieser große Apostel Petrus nennt diesen jungen Mann seinen Sohn. Das heißt, er war wahrscheinlich sein Mentor. Und hier finden wir schon die zweite Person, die sich um diesen jungen Mann gekümmert hat. Und ein paar Jahre später lesen wir vom Apostel Paulus im Kolosserbrief Kapitel 4, Vers 10. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, dessen Willen ihr Befehle erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Plötzlich merken wir, dass sich die Meinung auch eines Paulus gegenüber diesen jungen Mannes geändert hat. Und es geht so weit, dass er am Ende bei seinem letzten Brief sagt, im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 11, Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Welch eine Wendung im Leben dieses jungen Mannes. Vielleicht hast du dein Glaubensleben auch gut angefangen. Israel hatte ja auch am Anfang gut angefangen. Ja? Vielleicht hast du auch gut angefangen. Und irgendwo hat sich in dein Leben etwas eingeschlichen. Du hast dich bekehrt. Du hast die Vorstellung gehabt, ich möchte mit Jesus leben. Und dann aus irgendwelchen Gründen bist du vom Weg abgekommen. Und du hast dich herauskatapultiert aus der Schöpferhand Gottes und hast dein eigenes Leben geformt. Und du merkst irgendwo, tja, ich bin eigentlich nicht mehr da, wo ich mal sein wollte. Vielleicht bist du jetzt gerade in dieser Situation. Vielleicht hast du Gott mal gedient vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren. Vielleicht erinnerst du dich jetzt an die Einsätze. Vielleicht erinnerst du dich an dieses brennende Herz, das du mal für den Herrn hattest. Und du spürst und merkst, es ist nicht mehr da. Lieber Bruder, liebe Schwester, was hat dich aufgehalten? Ich glaube, das ist wichtig, dass Menschen in solchen Situationen einen Mentor haben, wie Barnabas und Petrus einer war. Wo sind in unserer Gemeinde Brüder und Schwestern, die Ausschau halten nach den Gestrandeten? Wo sind in der Gemeinde die geistlichen Väter und Mütter, die Ausschau halten nach den Gestrandeten? Nach denen, die auch mal dieses Ziel hatten, ich möchte ein Gefäß zur Ehre meines Gottes sein, und dann aus irgendwelchen Gründen vom Weg abgekommen sind. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn Gott einen Markus zurückholt, dann kann er auch dich zurückholen, denn er ist und bleibt der beste Töpfer. Ein dritter Punkt, den lesen wir in Jeremia 18, Vers 8. Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seinen Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zugedacht hatte. Wisst ihr, Geschwister, unser Gott ist ein Gott, der uns so gerne mit Gnade beschenken möchte. Er ist kein rachsüchtiger Gott, der blutrünstig irgendwo alles nur zerstören will. Gottes Herz brennt für uns. Er werbt um dein und mein Herz. Er sagt dir auch heute, mein Kind, gib mir ganz neu dein Herz. Gib mir ganz neu dein Herz. Gott hat eine große Sehnsucht, in deinem Leben etwas formen zu dürfen. Vielleicht merkst du, oh, ich habe schon seit längerer Zeit eine Sehnsucht, wieder ganz zurückzukommen zu meinem Herrn. Ich möchte den Herrn wieder Ehre bereiten. Ich möchte wieder ein Leben führen mit einem Ziel. Ich möchte meine Zeit nutzen. Ich möchte mein Leben so führen, dass ich eines Tages, wenn ich vor meinem Herrn stehe, nichts bereuen muss. Vielleicht merkst du jetzt in diesem Moment, Herr, ich möchte zurück. Und vielleicht überlegst du und sagst, ach Mensch, es sind ja nicht nur Tage und Wochen und Monate, vielleicht schon Jahre, wo ich nicht mehr so ein Gefäß zu seiner Ehre war. Und dann möchte ich dir ein mutmachendes Wort vorlesen. Das steht im Propheten Joel, Kapitel 2, Vers 25. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben, mein großes Herr, das ich gegen euch gesandt habe. Da sagt der Herr, und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben. Hier ist die Heuschrecke und der Abfresser und der Vertilger und der Nager ein Bild von Sünde, das unser Leben zerstört und zerfrisst. Wie viele Tage, vielleicht sogar Wochen, Monate oder Jahre in deinem Leben sind so verronnen? Und du hast, anstatt den Herrn Ehre zu bringen, viel Mist gebaut. Dann sagt der Herr, wenn du von Herzen umkehrst, hab ich es in meiner Hand, weil ich der Ewige bin, und kann dein Leben nochmal eine ganz neue Ausrichtung geben. Ich möchte dir das heute im Namen des Herrn Jesus zusprechen. Dein Leben kann jetzt und heute nochmal ganz neu beginnen mit dem Ziel, ein Gefäß zur Ehre Gottes zu sein. Ich finde das großartig, dass jetzt Jeremia eine harte Botschaft zu verkünden hatte, die aber immer noch mit Gnade gewürzt war. Gott hat eine harte Zeit vorausgesagt, wenn Israel nicht umkehrt. Da komme ich gleich drauf. Aber der Schlüssel war und ist Buße. Jeremia 18, Vers 11. Und nun rede zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem und sage, so spricht der Herr, siehe, ich bereite ein Unglück gegen euch vor und plane einen Anschlag gegen euch. Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg, und bessert eure Wege und eure Taten. Geschwister, der Schlüssel, um wieder neu aufatmen zu dürfen, ist und bleibt die Buße. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 steht, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Vielleicht ist genau das, diese Zeit der Erquickung, das, was du versäumst und wo du dich danach sehnst, wieder erquickt zu werden von deinem Herrn. Dann tu Buße. Wisst ihr, Buße tun ist ein ganz großes Vorrecht der Kinder Gottes. Es ist so ein Vorrecht, Buße tun zu dürfen, nicht zu müssen, zu dürfen. Warte nicht, bis du vielleicht irgendwo glaubst, so jetzt bin ich soweit. Dann wird der Teufel dir die lange Bank als sein Lieblingsmöbelstück verkaufen. Und dann wirst du sagen, morgen, 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 morgen. Und vor lauter Morgen vergisst du die Ewigkeit. Und die kann schneller beginnen, als du denkst, lieber Bruder, liebe Schwester. Israel hat auch noch mitten in der Gerichtsbotschaft die Gnade gezeigt bekommen. Aber wisst ihr, dann steht dort etwas, was mich sehr traurig gemacht hat. Bewusstes Verharren in Sünde, das ist ein Bild, das verhärtete Gefäß, das nicht mehr zu gebrauchen ist, das bringt Gericht. Wir haben das auch hier gelesen, ich lese es nochmal in Jeremia 19, ab Vers 4. Darum, weil sie mich verlassen und mir diesen Ort entfremdet und an ihm anderen Göttern Rauchopfer dargebracht haben, Göttern, die sie nicht kennen, weder sie noch ihre Väter noch die Könige von Juda, und weil sie diesen Ort mit dem Blut Unschuldiger angefüllt haben, und die Höhen des Baal gebaut und ihre Kinder als Brandopfer für den Baal im Feuer zu verbrennen, was ich nicht befohlen noch geredet und was mir nicht in den Sinn gekommen ist. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da dieser Ort nicht mehr Tophet noch Tal Ben-Hinnom genannt werden wird, sondern Tal des Schattens bzw. des Mordens. Ach, da könnte man noch weinen, oder? Da ist ein Volk, das Gott auserwählt, das Volk Israel. Was hat Gott diesem Volk offenbart? Keine Nation auf dieser Erde hat dieses Vorrecht genossen, was Israel genießen durfte, mit diesen Herren Dinge zu erleben, die gewaltig sind. Und trotzdem fiel es so tief, dass es selbst die unschuldigsten Menschen, die es auf Gottes Erdboden gibt, kleine Kinder, so fürchterlich in den Götzendienst geopfert haben. Wenn das nicht in der Bibel stehen würde, könnte ich es kaum glauben. Wie weit Menschen, die Gott kennen, fallen können. Und wir lesen dann auch etwas in Vers 11 in Jeremia 19. So spricht der Herr der Herrscher: Ebenso werde ich dieses Volk und diese Stadt zerbrechen, wie man ein Gefäß des Töpfers zerbricht, das nicht wiederhergestellt werden kann. Das ist traurig. Es gibt einen Zustand, wo der Ton gehärtet wurde und der Töpfer keine Chance hat, weil der Ton nicht mehr weich ist, ihn zu formen. Und dann gibt es keine Chance. Dann folgt Gericht. Das ist ein sehr ernstes Wort. Es gibt im Hebräer im Hebräerbrief ein hartes Wort, ein ernstes, ein sehr, sehr ernstes Wort über den Esau. In Hebräer 12, Vers 17, da steht, denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Was für ein hartes Wort. Das geht durch Mark und Bein. Es gibt einen Zustand, wo man sich so gegen Gott stellt, wo man so die Sünde festhält, wo man Gottes Gnade so mit Füßen tritt, dass Gott dann auch mal sagen kann, jetzt gibt es keine Gnade mehr. Wir haben einen sehr gnädigen und barmherzigen Gott, aber mit seiner Gnade spielen, das rate ich keinen, Geschwister. Ich möchte uns zu diesem Tal Ben Hinnom etwas sagen, was ich sehr interessant fand. Jerusalem ist von vielen Hügeln umgeben. Die umliegenden Hügeln formen sie wie ein Hufeisen um Jerusalem. In der Mitte dieser Hufeisen, dort ist der Berg Zion. Der Tempel ist auf seiner Höhe und die Stadt Jerusalem ist unter ihm. In diesem Tal liegt das Tal Ben Hinnom. Es wurde im Neuen Testament auch Tal Gehenna genannt, immer wieder auch ein Bild für die Hölle, Markus Kapitel 9, die Verse 43 bis 45. Jesus starb oben auf dem Hügel. Judas erhängte sich im Tal Gehenna, auf dem Acker des Töpfers. Zwei Menschen sterben. Einer unten im Tal Gehenna, ein Bild für die Hölle, Judas. Einer oben auf dem Hügel, auf Höhe des Tempels, ein Bild für den Himmel, Jesus. Hätte man die beiden damals so gesehen? Sicherlich Jesus der Meister, aber ein Judas. Man hätte gedacht, auch er ist einer wie Jesus. Und dann im Tode, da zeigte sich dann, auf welches Fundament das Leben stand. Und ich möchte dir heute etwas Ernstes sagen. Ruh dich nicht aus von irgendeinem Bekehrungserlebnis. Glaube nicht, dass du sagst, ja, ich habe mal irgendwann mein Leben den Herrn Jesus übergeben und jetzt ist alles in Butter. Ich möchte dich warnen. Spiel nicht mit Gottes Gnade. Vielleicht bist du durch die Sünde verhärtet geworden. Dann bitte den Herrn. Noch ist Gnadenzeit. Schrei zu ihm. Hol dir Hilfe. Leb nicht so weiter wie bisher. Wir haben einen heiligen Gott. Und in Jeremia 18, Vers 18 steht, da sagten sie auf, lass uns Anschläge gegen Jeremia planen. Denn nicht geht dem Priester das Gesetz verloren, noch der Rat dem Weisen, noch das Wort dem Propheten. Auf, wir wollen ihn mit der Zunge schlagen und nicht achten auf all seine Worte. Ja, das aus dem Munde gläubiger Menschen, das tut weh. Die Gefahr, sich nichts mehr sagen lassen zu wollen. Bist du vielleicht in dieser Gefahr? Lässt du dir nichts mehr sagen von deinem Gott? Hast du die Seiten gewechselt? Anstatt Gott dich richtet, richtest du ihn? Kann das vielleicht der Grund deiner Krise sein? Dass du nicht mitbekommst und merkst, dass es dem Teufel gelungen ist, dass er Gott auf die Anklagebank deines Lebens gesetzt hat? Vielleicht musst du dir heute Abend ganz neu bewusst werden, wer du bist und wer Gott ist. Und vielleicht musst du da wirklich ganz neu ran. Vielleicht musst du da ganz neu ran und es dem Herrn sagen. Jesus sagt einmal in Offenbarung 3, Vers 18, Vielleicht Vers 17. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm, blind und bloß bist. Und jetzt sagt er etwas. Rate ich dir. Das ist ein Rat des Herrn. Das ist der Rat des Herrn Jesus zu dieser Gemeinde. Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Du möchtest ein Gefäß zur Ehre Gottes werden? Dann brauchst du Reinigung vom Herrn und Augensalbe. Die brauchen wir alle, auch ich, jeden Morgen neu. Wie oft sehen wir verschwommen durch Sünde. Es ist manchmal in unserem Leben und nicht nur manchmal, vielleicht sogar öfters, als wir uns das eingestehen. So, ich bin Brillenträger. Und wenn man sich eincremt, sein Gesicht und der Creme auf die Gläser kommen, dann sieht man unklar, völlig verschwommen. Und dann muss man reinigen. Und danach sieht man wieder klar. Ich glaube, dass wir das jeden Tag benötigen. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, wie du siehst. Ich glaube, dieses Gebet sollten wir uns neu zu eigen machen. Und wenn du bis jetzt gemerkt hast, ich habe in der Rebellion gegenüber Gott gelebt, dann möchte ich dich einfach bitten, geh auf deine Knie und übergib dein Leben ganz neu Jesus Christus. Verschleuder nicht dein Leben. Du weißt nicht, wie lange du noch die Chance hast, leben zu dürfen, um dafür zu sorgen, dass du ein Gefäß zur Ehre Gottes wirst. Wie schnell ist unser Leben zu Ende? Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du dein Leben neu überdenkst vor dem Angesicht des Herrn Jesus. Gott vergibt so gerne. Fang du doch ab heute an, zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich habe heute gemerkt, dass ich kein Gefäß mehr zu deiner Ehre bin. Und ich möchte so gerne wieder eins sein. Ich möchte an diesem Platz zurück, wo ich mal stand. Vielleicht hast du mal gesungen für den Herrn, Kinderarbeit gemacht, Jugendarbeit gemacht, hast Traktate verteilt, hast mit anderen gebetet, hast gepredigt, Einleitung gemacht, was auch immer. Du bist weggekommen. Lass es nicht zu, dass es den Teufel gelingt, dein Leben zu zerstören. Kehre heute Abend um mit dem Bewusstsein, Herr, hier bin ich. Mach aus mir ein Gefäß zu deiner Ehre. Amen.